Ausstellung ist ja ein Kooperationsprojekt zwischen dem APABITS und dem Aktiven Museum in Berlin. Und Ausgangspunkt war tatsächlich, dass uns vor ungefähr, naja, 2 Jahren eine Mail vom Aktiven Museum erreichte, wo sie eben die Idee skizziert haben, eine Ausstellung zum Thema extreme Rechte in Berlin zu erarbeiten und ob wir nicht mitmachen wollen. Und ja, einzelne von uns waren von der Idee durchaus begeistert. Zum einen, weil wir durchaus ja auch verschiedene Primärquellen oder verschiedenen größeren Primärquellenbestand zum Thema haben. Und zum anderen auch ist natürlich immer möglich, mit einer Ausstellung nochmal ein bisschen anderes Publikum zu erreichen, als jetzt mit den Analysen, die wir beim APABITS regelmäßig zu extrem Rechten publizieren. Also das nochmal an ein anderes Publikum zu tragen und auch in die Stadt letztlich mit einer Ausstellung zu tragen, in die Öffentlichkeit. Und die Motivation des Aktiven Museums war, das Aktive Museum arbeitet schwerpunktmäßig eigentlich zur Geschichte des Nationalsozialismus, ganz klar eben auch dem Rechtsruck der vergangenen Jahre etwas entgegenzusetzen, darauf zu reagieren. Und ja, klar, dem können wir uns natürlich anschließen.
Genau, da schließt vielleicht auch so ein bisschen eine Frage an, weil die Ausstellung ja relativ lange Zeiträume in die Betrachtung nimmt, eben was Rechtsextremismus, Neonazismus und die Gegenwehr dagegen betrifft, führt bis in die Gegenwart. Was aber eben auffällt, ist das, was auch in dem Titel steht, Rechtsextremismus nach 1945. Wie ist denn da der Forschungsstand, und das betrifft ja auch das Material, das ihr für die Ausstellung verwenden konntet, inwiefern gibt es denn Forschungen und auch ein öffentliches Bewusstsein zu Rechtsextremismus direkt im Anschluss an 45?
Ja, also ich würde sagen, dass das Thema gerade auch von der Geschichtswissenschaft eher vernachlässigt worden ist. Es gibt natürlich immer auch einzelne Ausnahmen. Es gab in der Bundesrepublik immer wieder auch in den 60er, 70er Jahren journalistische Recherchen und Analysen zu Extremrechten. Es gibt einzelne Beispiele wie das Parteienhandbuch von Richard Stöss, dem umfangreiche Recherchen zu extrem rechten Parteien nach 1945 zugrunde lagen. Und diesen Bestand haben wir auch vor einigen Jahren, also so ein großer Bestand von rund 150 Regalmetern, haben wir vor einigen Jahren übernehmen dürfen, weil die FU, wo das Forschungsprojekt ja angesiedelt war, den sonst weggeschmissen hätte. Also das zeigt schon auch etwas, wie mit entsprechenden Beständen oder welche Stellenwertbestände teilweise auch haben. Und das hängt ja sehr stark auch mit der Geschichte des APABITS selbst zusammen, was sich ja Anfang der 90er Jahre gegründet hat, eben auch mit dem Ziel, das zu sammeln, was die extreme Rechte publiziert, herausgibt, Informationen auch über ihre Netzwerke zu sammeln und dieses Wissen eben anderen zur Verfügung zu stellen, also Antifaschistinnen und Antifaschisten, dem Journalismus und auch der Wissenschaft. Das ist jetzt sozusagen die bundesdeutsche Geschichte in der DDR. Auch das beleuchten wir ja. Die verstand sich als antifaschistischer Staat. Und auch da wurde eigentlich in den 1980er Jahren die erstarkende extrem rechte Subkultur überhaupt nicht thematisiert. Also diese Geschichte erzählen wir auch in der Ausstellung, wie das mit dem Überfall auf die Zionskirche 1987 sich dann auch verändert hat, dieser Umgang.
Nun hast du auch schon die Geschichte des APABITS selber angesprochen, und das APABITS sammelt ja schon seit vielen Jahren eben Materialien zum Rechtsextremismus, und weil das APABITS in Berlin sich befindet, liegt es natürlich nahe, so einen lokalgeschichtlichen Fokus zu wählen, den diese Ausstellung hat. Aber vielleicht kannst du auch schildern, was steckt denn für ein Gedanke oder für einen Ansatz dahinter, in so einer Ausstellung eben so einen lokalgeschichtlichen Zugang zu wählen?
Das hat tatsächlich verschiedene Gründe. Also zum einen, das wurde ja gerade auch schon erwähnt, wollten wir eben nicht nur die Geschichte der extremen Rechten, sondern auch der Gegenwehr erzählen. Und wenn man so will, wollten wir den Menschen, die sich seit vielen Jahren hier in der Stadt gegen die extreme Rechte engagieren, etwas zurückgeben. Also Geschichten des Widerspruchs erzählen an Orten in der Stadt, an denen sie vielleicht auch beteiligt waren, wo sie sich daran erinnern können. Andererseits ermöglicht es gerade auch, würde ich sagen, der lokalgeschichtliche Ansatz, noch mal mehr Menschen anzusprechen, die sich bisher nicht so sehr mit dem Thema beschäftigt haben, also über den Wiedererkennungswert von Orten. Also da ist einfach ein zusätzlicher Identifikationsfaktor, denke ich, dann vorhanden. Also zum Beispiel, wenn jetzt Besucherinnen in der Ausstellung feststellen, die Ausstellung wird in Schöneberg gezeigt, und dass sie sehen, aha, diese große Demonstration da 1960 am Steinplatz, die hat hier in meinem Kiez stattgefunden. Und das ist so die eine Seite. Und die andere Seite, diese Fokussierung auf Berlin, war natürlich auch eine Ressourcenfrage. Also allein schon den Anspruch, den wir hatten, die Geschichte der extremen Rechten und der Gegenwehr in Berlin zu erzählen. Also das war schnell klar, das konnten wir gar nicht allumfassend umsetzen. Denn allein das sind ja auch schon 12 Bezirke und rund 70 Jahre. Und deswegen haben wir uns dann überlegt, dass wir eben exemplarisch vorgehen. Also dass wir verschiedene Ereignisse herausgreifen, die für die Geschichte der extremen Rechten in der Stadt prägend waren und daran anknüpfend eben auch verschiedene Handlungsfelder uns anschauen. Also was weiß ich, rechte Straßenproteste, Angriffe auf Gedenkorte, Fußball und so weiter. Und das dann auch über die Jahre, über dieses Ereignis hinaus versuchen zu beleuchten. Was hat denn in diesen Handlungsfeldern, wenn man so will, stattgefunden?
Und können wir vielleicht zum Inhalt der Ausstellung auch selber ins Gespräch kommen, und ich würde dafür auch nochmal ja den Titel aufgreifen, wo eben dieses Stichwort nach 1945 halt auftaucht. Und das, finde ich, ist durchaus eine interessante Frage, wenn man sich diese Frage stellt, welche Formen hatte denn der Rechtsextremismus nach 1945? Und das finde ich insbesondere deshalb interessant, weil nach 45 ja reihenweise alte Nazis dann in der Bundesrepublik wieder in Amt und Würden gewesen sind. Also so eine Reorganisierung ja vielleicht gar nicht so unbedingt notwendig gewesen ist, weil viele einfach sozusagen in die neue politische Form mit übergehen konnten. Aber das nochmal explizit immer als Frage, welche Formen von Narzissmus, Rechtsextremismus, was für Organisierungsansätze gab es denn nach 45?
Also in der Ausstellung beleuchten wir im Prinzip zwei Beispiele. Zum einen die früheren neonazistischen Organisationen am Beispiel der sogenannten Hakenkreuz-Schmierwelle 1959 beziehungsweise 1960, Anfang 1960, die es ja bundesweit gegeben hat. Und zu diesem Zeitpunkt gab es rechte Organisationen vor allem auch in der Studierendenschaft, also den Bund Nationaler Studenten, die wiederum eng mit der Nationaljugend Deutschlands zusammengearbeitet haben. Und das war im Prinzip eine junge Generation, die während des Nationalsozialismus eben nicht aktiv gewesen sind oder da einfach noch Kinder waren und die jetzt eben da in diesen Organisationen angefangen haben, sich zu organisieren. Und in diesem Zeitraum gab es von diesen rechten Akteuren Störaktionen von öffentlichen Veranstaltungen, vor allem öffentlichen Veranstaltungen, in denen es um eine kritische Aufarbeitung des Nationalsozialismus ging. Und damit im Zusammenhang standen dann eben auch Hakenkreuzschmierereien und Schändung von jüdischen Friedhöfen. Das war so der eine Aspekt, und in der Ausstellung zeigen wir aber auch, dass darauf reagiert wurde. Also es gab dann in Reaktion darauf eine Kundgebung in Berlin gegen Neonazismus und Antisemitismus im Januar 1960, wo über 40.000 Menschen zusammengekommen sind. Also die Studierendenschaft haben wir und dann natürlich auch Neugründung von nationalistischen Parteien, also zeitnah nach 45. Da erzählt die Ausstellung an einer Station von einer Wahlkampfveranstaltung der Deutschen Partei, die anlässlich der Wahlen zum Abgeordnetenhaus 54 extrem rechte Positionen ganz offen vertreten hat. Und auf dieser Wahlkampfveranstaltung, die im Sportpalast stattgefunden hat, kam es dann zum Eklat, weil sich kritische Journalisten geweigert haben, zur ersten Strophe des Deutschlandliedes aufzustehen. Und die sind dann von Saalschützern ganz wild als Judenschweine beschimpft worden und aus dem Saal gedrängt worden. Also das sind so zwei Beispiele, die wir erzählen, die ja nach 1945, würde ich sagen, in der Stadt dann prägend waren.
Wir hatten schon über den lokalhistorischen Ansatz gesprochen, und ich finde es da interessant, ja so auf Spezifika von Berlin zu sprechen zu kommen, denn es ist ja die geteilte Stadt gewesen, und ich kenne es aus Erzählungen von so Subkulturgeschichte, dass gerade West-Berlin interessant für viele Leute gewesen ist, die in West-Berlin halt irgendwie sozusagen gelitten haben unter einem sehr restriktiven Klima und die dann deswegen in die geteilte Stadt West-Berlin gegangen sind. Wie war das denn für Nazis vielleicht, also für die andere Seite? War das für Sie auch ein besonderes Terrain, dieses geteilte Berlin?
Ah, schwierige Frage tatsächlich. Ich würde sagen, das geteilte Berlin, also jetzt wenn wir auf die Unterschiede schauen, extrem rechte Akteure in West- und in Ost-Berlin, also zum einen würde ich sagen, auf jeden Fall ein Unterschied ist der Organisierungsgrad. Ich hatte ja gerade schon kurz berichtet, die Wahlen im Abgeordnetenhaus in West-Berlin in den 50er Jahren oder auch die Studierendenschaft. Das gab es in West-Berlin, in der DDR, die begriff sich ja staatlicherseits als antifaschistisch. Und da sind, wie gesagt, neonazistische Tendenzen überhaupt nicht thematisiert worden. Hier war es dann ab den 1980er Jahren eher ein subkulturelles Phänomen. Also zunächst im Fußball und dann ab Mitte der 1980er Jahre in der Punkszene, aus der sich heraus dann eben so eine rechte Skinhead-Subkultur entwickelt. entwickelt hat. Genau, und das ist auch erst nach dem Überfall auf das Konzert in der Zionskirche. Das war ja Anlass, warum wir unsere Ausstellung dort in der Zionskirche eröffnet haben, ist diese Auseinandersetzung mit der extremen Rechten überhaupt öffentlich geführt worden, weil es gar nicht mehr geleugnet werden konnte, dass die Problematik auch in der antifaschistischen DDR gibt. Ich würde sagen, so, das sind so Unterschiede. Gleichzeitig gab es aber in der gesamten Stadt, also sowohl in Ost- wie in West-Berlin, auch den sogenannten Mehrheitsrassismus. Also in West-Berlin gegen die türkische Community, in Ost-Berlin gegen Vertragsarbeiter aus den sogenannten sozialistischen Bruderstaaten. Also in dieser Hinsicht nehmen sich dann Ost- und West-Berlin wieder eher wenig. Und dann ab Ende der 80er Jahre, ne, also 1990, auch das haben wir versucht aufzuzeigen, wie das dann auch, also wie die extrem rechte Szene dann auch zusammengewachsen ist, wie die extreme Rechte aus der Bundesrepublik und nicht nur aus West-Berlin, sondern aus der gesamten Bundesrepublik und Österreich auch versucht hat, eben Einfluss zu gewinnen auf eine entstehende rechte Subkultur in Ost-Berlin.
Nun hatten wir schon mehrfach erwähnt, die Ausstellung betrachtet einen relativ langen Zeitraum und reicht bis in die Gegenwart. Also auch die Anschlagsserie, die es in Neukölln ja gegenwärtig auch immer noch gibt, die taucht in dieser Ausstellung mit auf. Wenn man sich so einen langen Zeitraum anguckt, fände ich es interessant, ob man daraus irgendwie so Thesen ableiten kann. Also inwiefern ist der Neonazismus eine Kontinuität oder inwiefern gibt es dann bei den verschiedenen Epochen doch Brüche oder Konjunkturen, sind das Sachen, die ihr auch irgendwie, die euch dann aufgefallen sind im Zuge der Erstellung der Ausstellung?
Ja, gerade auf diese Kontinuitäten aufmerksam zu machen, war uns eigentlich ein Anliegen. Und zwar auf den verschiedenen Ebenen. Also einfach deutlich zu machen, ich meine, wir haben jetzt gesellschaftlich und auch in der Presselandschaft ist die extreme Rechte jetzt in den letzten Jahren eigentlich sehr präsent. Und es hat manchmal den Anschein, als hätte es das vorher nicht gegeben und darauf einfach aufmerksam zu machen, dass es die schon auch in den Jahrzehnten zuvor gegeben hat, das war uns wichtig. Und dieser Versuch auch der extremen Rechten eben auf den verschiedenen Ebenen Einfluss zu gewinnen, durch parteipolitische oder außerparlamentarische Organisierung, durch das strategische Besetzen von Räumen, die Mobilisierung auf der Straße, im Fußball. Und natürlich auch den Gewalt- und Rechtsterrorismus-Aspekt. Also, dass sich dafür in den verschiedenen Jahrzehnten Beispiele finden lassen, das war uns wichtig. Und um jetzt mal so zwei Beispiele herauszugreifen, parteipolitisch, das hatte ich ja jetzt auch schon gesagt, gab es halt immer wieder Höhepunkte. Also den Wahlkampf der Deutschen Partei 54, dann den äußerst rassistischen Wahlkampf der Republikaner 1989, die ja dann auch den Einzug in das Abgeordnetenhaus geschafft haben und dann die Wahlkämpfe der NPD in den 90er und Nullerjahren in der Stadt. Das ist so eine Kontinuität eben bis zu heute, ne, dem Erfolg der AfD. Auf der anderen Seite oder ein anderes Beispiel vielleicht die Straßenproteste, die Straßenmobilisierung. Das ist ja auch etwas, was das APABITS seit Jahren in Berlin dokumentiert. Und da haben wir hingegen festgestellt, dass das nochmal eher ein Kind der 1990er Jahre ist. Also dass es vor den 90er Jahren eher weniger Kundgebungen, Demonstrationen dieses Spektrums in der Stadt gegeben hat. Also in Ost-Berlin sowieso nicht, aber auch in West-Berlin nicht. Wir haben jetzt eine Ausnahme beispielsweise gefunden. Das war eine Kundgebung gegen die deutsche Teilung anlässlich des 10. Jahrestages des Mauerbaus im August 1971. Davon haben wir eine Audioaufnahme hier im Archiv und die ist jetzt auch in der Ausstellung zu hören. Und dort spricht der spätere Vorsitzende der Deutschen Volksunion, Gerhard Frey, und der brüllt immer wieder ins Mikrofon: Deutschland ist noch nicht verloren. Und das ist eben so ein Audiodokument, was auch eine Ausnahme ist tatsächlich, weil es gibt keine Audiodokumentation von rechten Straßenprotesten vor den 1990er Jahren. Insofern ist es da auch mit der Quellenlage äußerst schwierig durchaus.
Wir haben jetzt schon viel über die Ausstellung gesprochen und einige Beispiele auch immer wieder gebracht. Vielleicht können wir abschließend noch so einen Blick auf den Aufbau der Ausstellung werfen, um so einen Eindruck für die Hörerinnen und Hörer zu schaffen, was sie erwartet, wenn sie reinkommen. Wie ist denn die Ausstellung aufgebaut? Was wird man sehen, wenn man die Ausstellungsräume betritt?
Also momentan steht die Ausstellung in der Zionskirche und die Ausstellung basiert auf 11, schwierig das auszudrücken oder zu beschreiben, also 11 Stationen sind es letztendlich mit jeweils, also jede Station hat drei stehende Tafeln, wo zum Teil eben auch Monitore integriert sind und Die erste Station ist die Eingangsstation, aber die 10 weiteren sind eben tatsächlich Ereignisse, die seit den 1950er Jahren eben hier sich ereignet haben und die aber gleichzeitig eben auch verschiedene Themenbereiche abdecken. Also beispielsweise Straßenproteste, da ist der Ausgangspunkt eine Demonstration gegen die Wehrmachtsausstellung hier 2000 in der Stadt und auch die Gegenproteste. Also jede Station ist so aufgebaut, dass sich von einem Ereignis ausgehend dieser Themenbereich erschlossen wird. Genau, und diese 10 Ereignisse versuchen eben verschiedene Themenbereiche abzudecken.